Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Ja, Anton, ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich ist es so ein bisschen wie nach so einer berauschenden Europapokalnacht jetzt wieder zurück im tagtäglichen Geschäft der Bundesliga. Wir haben ja unsere 100. Folge gefeiert, die am Sonntag rauskam. Und jetzt sind wir wieder im Daily Business, jetzt sind wir wieder in unseren wöchentlichen Spieltagsfolgen. Wie hast du diesen Schritt geschafft, wieder zurück in dieses Tagesgeschäft?
Ja, das ist definitiv noch ein leichter 100-Folgen-Hangover bei mir, aber der Alltag ist eben auch so schnell wieder zurück. Und Alltag ist ja eigentlich auch das, was am Wochenende in der Bundesliga passiert ist, deswegen freue ich mich ganz besonders, in die Spieltagssieger und Verlierer reinzustarten.
Willkommen zu den Spieltagssiegern und Verlierern.
Denn der FC Bayern München ist deutscher Meister in dieser Saison. Am 30. Spieltag war es dann soweit, den Torrekord haben sie sich schon eingesackt. Jetzt haben sie auch ganz offiziell die Schale sicher. Ein 4:2 gegen den VfB Stuttgart. Und ja, ich glaube, da spreche ich auch für neutrale Fußballfans, wenn ich sage, das ist Dominanz pur, das ist verdient. Natürlich aber auch ein bisschen langweilig und einseitig. Diese Meisterschaft der Bayern war im Grunde zu keiner Zeit der Saison wirklich gefährdet. Das war eine unglaublich starke Saison der Münchner und ja, mündet jetzt eben mit diesem 4:2 gegen den VfB Stuttgart. Da haben gefühlt die 5, 6, 7 dominanten starken Minuten in der ersten Halbzeit gereicht, um das Spiel auf ihre Seite zu ziehen, lagen ja hinten, aber dann ging die Meisterfeier so nach und nach auch langsam los. Ich glaube, wie gesagt, das ist natürlich overall nach dieser Saison einfach auch nur verdient, aber auch der ein oder andere Bayern-Fan, würde ich mal behaupten, wünscht sich doch mal wieder eine Meisterschaft, ein Meisterschaftsrennen mit etwas mehr Spannung. Wie hast du das Ganze verfolgt?
Also ganz kurz zum Spiel. Ich glaube, da können wir es, wie du es auch getan hast, kurz halten. War ein verdienter Sieg, auch wenn die Stuttgarter gut angefangen haben. Und dann hast du es richtig gesagt. Dann haben die paar Spieler, die auch neu waren in der Startelf, Ito, Kim, haben, finde ich, alle ein gutes Spiel gemacht. Guerrero wieder auf der 10. Und dann hat es gereicht, Musiala auch wieder mit einem guten Spiel, zweite Mal in Folge Startelf, also das auch sicherlich in Richtung WM ganz gut. Und dann hast du es richtig gesagt, dann hat es ja gereicht, dass man eben diese 5 bis 10 Minuten aufgedreht hat. Aber ich hatte auch das Gefühl, das hat mich sehr, also von der Dominanz nicht ganz so vielleicht, aber war auch ein besserer Gegner damals oder jetzt als damals, die Leverkusener Meistersaison, die den Meistertitel zu Hause klar machen konnten im Heimspiel gegen meine Bremer. Und du hattest halt so das von Anfang an das Gefühl, egal was hier passiert, die werden uns zerlegen, einfach weil die nicht aufzuhalten sind. Alle, da war es natürlich noch mal ein ganz anderer Hunger auf diese Meisterschaft, weil eben Leverkusen noch nie Meister war. Die Fans standen gefühlt ab der ersten Minute schon hinter der Bande und waren ready aufs Feld zu rennen. Und du hast einfach, also es hättest du in 100 Paralleluniversen spielen können, dieses Spiel, und die hätten es jedes Mal gewonnen, einfach weil die sich das nicht nehmen lassen. Und du, glaube ich, so beflügelt warst, das war bei den Bayern jetzt vielleicht nicht diese gleiche Geilheit darauf, einfach weil es eben nicht so eine Besonderheit war, aber trotzdem hatte ich nie Zweifel dran, dass sie das holen werden. Und ich hätte es auch cool gefunden, auch wenn das nicht möglich gewesen wäre gestern, dass, falls sie das Spiel verlieren, dass sie trotzdem die Meisterschaftsshirts anziehen, weil wir haben ja hier letzte Woche schon drüber geredet. Das gleiche Ergebnis wie Dortmund reicht, wenn man eben auf die Tordifferenz schaut. Sind jetzt, glaube ich, 49, 50, 51 Tore besser. Also
genau 50, also Differenz von 80 zu 30.
Genau, also das wäre dann eben auch nicht mehr einzuholen gewesen. Aber ja, so hatte ich einfach das Gefühl, das ist zu keiner Zeit in Gefahr, dieses Spiel, und ähnlich dann eben auch die Meisterschaft. Und man muss ja auch dazu sagen, ganz kurz, die Dortmunder haben ja jetzt, gut, die haben jetzt zweimal in Folge verloren, zu denen kommen wir noch, aber davor haben die ja eine überragende Saison gespielt. Also die haben ja jeweils gegen die Bayern verloren, sonst alles gewonnen oder unentschieden gespielt. Bis jetzt eben vor 2 Wochen. Und dadurch waren die dann ja mal, glaube ich, auf 5 oder 6 Punkte dran an den Bayern, was ja auch schon ein ziemlich großes Kompliment ist. Die Bayern spielen ja eine super krasse Saison, bis auf dieses Spiel gegen Augsburg, was einfach die einzige Niederlage ist, einfach völlig random. Ja. Hannover Massengo, ich kann mich nur wiederholen. Wir haben es in der Sommerpause schon gecallt. Deshalb muss man, finde ich, auch sagen, Dortmund macht es gut und macht, finde ich, fast das Krasseste aus ihren Möglichkeiten, fast das Beste daraus. Vielleicht braucht es da noch ein, zwei andere Teams, die noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr Wettbewerb herstellen können oben. Aber ich glaube, so wie die Bayern jetzt spielen, kannst du ehrlich gesagt von keinem anderen Team erwarten, dass sie da mithalten.
Absolut. Also ich finde auch richtig, was du angesprochen hast. Man hat auch, das zieht sich durch die ganze Saison auch durch, diesen Hunger einfach gespürt. Und da hat eben auch Kompany sehr großen Anteil dran, auch jetzt wieder, ne, mit ganz viel Fingerspitzengefühl diese Aufstellung ausgewählt. Das ist ja, das war eine 1B-11, würde ich mal sagen, schon eine Menge Rotation. Da geht natürlich bei den Bayern, das ist das Starke auch an ihrem Kader, nicht so viel Qualität verloren. Und wenn du dann zur Halbzeit Olise und Kane bringen kannst, ist das natürlich auch mal ein Statement. Aber du merkst einfach, dass die Spieler brennen, dass sie Bock haben, dass Kompany mal genau den richtigen Ansatz findet und dann eben auch so Spieler wie Guerrero wieder trifft. Goretzka macht ein ordentliches Spiel. Ne? Dann hast du Musiala, der jetzt wieder rangeführt wird, auch ganz bewusst. Tolle Aktion vor dem 1:1. Generell ein gutes Spiel. Und dann weißt du einfach, dass die Bayern wissen ja auch, ne? Klar, ob die das jetzt da gewonnen hätten oder nächste Woche oder übernächste Woche, ist theoretisch egal. Aber die brennen einfach in jedem Spiel. Und dann haben sie da so ein Heimspiel gegen Stuttgart und ja, liefern einfach konstant ab und sorgen dann auch dafür, ne, natürlich, dass die Stimmung innerhalb der Mannschaft, aber auch ne, drumherum mit den Fans und so weiter, durchgehend top ist. Und so macht Fußballspielen einfach am meisten Spaß. Und ich glaube, da unterscheidet sich Vincent Kompany eigentlich fast noch am meisten von seinen Vorgängern, unabhängig von seiner unglaublich sympathischen Art, die einfach alle im Land und auch international packt. Und ich habe jetzt schon so oft gehört, dass Menschen, die oder Fußballfans, die eigentlich Bayern immer eher gehasst haben, dann irgendwann da vor den Pressekonferenzen von Kompany sitzen und meinten, Mann, der ist aber auch sowas von sympathisch, ich kann den nicht mehr irgendwie negativ reden. Und das ist ja richtig und das ist eine große Qualität. Und
da muss ich ganz kurz reingrätschen, weil es perfekt passt. Ich habe es eh nämlich gerade schon rausgesucht. Mein Bruder hat mir letzten Mittwoch nach dem Realspiel geschrieben um 23.04 Uhr. Und mein Bruder, auch Bremen-Fan, wir haben jetzt beide eigentlich gerade eher nicht besonders viel für die Bayern immer übrig gehabt. Und er schreibt mir 23.04 Uhr, also nach Abpfiff, Junge, ich hasse es, wieso ist Bayern so sympathisch unter Kompany? Also das passt ja perfekt zu dem, ja, was du gerade gesagt hast.
Genau, das ist es. Also wunderschön, dass du da auch noch das Beispiel direkt parat hast. Und das in Kombination damit, wie er die Mannschaft führt und wie er dieses Teamgefüge bildet, junge Spieler integriert, Führungsspielern den angemessenen richtigen Raum gibt, immer wieder leichte Rotation, keiner fällt hinten runter, das ist Weltklasse. Und das ist, finde ich, der große Unterschied auch zu zum Beispiel einem Tuchel oder so weiter, dass das Erfolgsrezept der diesjährigen Bayern, die ja auch, wie du gerade angesprochen hast, eben dieses große Spiel unter der Woche hatten. Das war sicher noch viel größer als die Meisterschaft gefühlt, weil die schon so ein bisschen unter Dach und Fach war. Aber dieses Duell mit Real Madrid, eines für die Geschichtsbücher, oder? Das war Fußballkunst, zumindest auch für den neutralen Absolut. Betrachter.
Eben, ich wollte gerade sagen, also als Nicht-Bayern-Fan konnte man, glaube ich, das noch ein bisschen befreiter genießen einfach. Als Bayern-Fan habe ich selber auch aus dem Freundeskreis von einigen gehört, von dir auch, dass man da schon ziemlich fertig war und ziemlich drunter gelitten hat, ging ja auch hin und her. Aber ich jetzt zum Beispiel als eben Nicht-Bayern-Fan, der natürlich trotzdem, ich war trotzdem angespannt, also für ein Spiel, das nicht Nationalmannschaft und nicht mein Lieblingsverein ist, war ich schon sehr angespannt, weil ich auf jeden Fall natürlich den Bayern die Daumen drücke international und dann auch, wenn es gegen Real geht. Und das war einfach, ja, einfach ein absolutes Fest. Und wie du richtig sagst, wird in die Geschichte eingehen, ist in die Geschichte eingegangen, wenn ich es auch vergleiche mit, ich habe in der 100. Folge kurz davon erzählt, bei Marcelo in meiner Lieblingself, wenn man sich so ein bisschen vergangene Bayern-Real-Duelle anschaut, das waren schon auch gute Spiele, aber das war vom Unterhaltungsfaktor, war das klassenschlechter als dieses Spiel. Also es war unfassbar, was da abging. Hat das Hinspiel eigentlich perfekt weitergeführt, hin und her. Absolut dramatisch. Neuer, der absolute Held des Hinspiels, nach 30 Sekunden mit einem undenkbaren Fehler. Ja. Das, also kannst du nicht besser schreiben. Also die Scriptwriter haben da wieder wirklich absolut einen tollen Job geleistet. Und ja, dass das dann eben so hinten ausgeht. Auch diese letzte Aktion von Olise, der halt einfach so zur Eckfahne dribbeln kann. Er so, nee, ich schlänze ihn jetzt in den Winkel, ist mir doch egal. Das ja, war einfach maximal geil.
Ja, und es gab ja so viele Szenen, auch das ist ja das Besondere, auch wenn Bayern gegen Real spielt, dann guckt die ganze Welt zu. Und dann ist das einfach die größte Bühne gefühlt, die der Vereinsfußball hat. Und da war dann wieder so viel drin. Und ich finde es wirklich, ja, traurig, dass ein Club wie Real Madrid sich dann danach, nach diesem Spiel hinstellt und auf den Schiedsrichter hated, weil es ist wieder mal unglaublich, dass ein so großer Verein dann danach da steht und sagt, der Schiedsrichter hat uns hier den Sieg gekostet, wenn sie eben über zwei Spiele von einem anderen großen Verein geschlagen wurden. Und es gab unfassbar viele Szenen in diesem Spiel, die vom Schiedsrichter zu bewerten waren und die auch teilweise dann in Richtung von Real bewertet wurden. Können ja vielleicht nochmal ganz schnell durchfliegen, ne? Weil es ist schon eine Story dieses Spiels auch ist. Und so ein Spiel zu leiten ist sicherlich nicht leicht. Da ist unglaublich viel Feuer drin, unglaublich viel Kampf, unglaublich viel Leidenschaft. Aber da waren schon ein paar Sachen dabei, wo man, finde ich, im Nachhinein auch sagen muss, das sind einfach klare Fehlentscheidungen, so, die halt auf dieser Bühne dann schon auch ins Gewicht fallen. Ne? Zum einen natürlich der Freistoß vor dem 2:1 für Real. Dann auch dieser Schubser da von Vini. Bin ich jetzt nicht dafür, dass er da rot bekommt, um Gottes Willen, aber das sollte man auf jeden Fall gelb geben. Das Ding von Rüdiger gegen Gnabry auch grenzwertig, um es vielleicht nochmal nett zu formulieren. Also das war auch, hatte nichts mehr mit Fußballspielen oder Zweikampf zu tun. Und dann eben die gelb-rote Karte für Camavinga, die man aber so geben kann. Trotzdem sieht der Schiedsrichter da halt überhaupt nicht gut aus, weil er, so scheint es, nicht auf dem Schirm hatte, dass Camavinga schon verwarnt war. Und das darf, also das ist ja was wirklich gar nicht passieren kann. Das sind ja die Basics des Schiedsrichter-Daseins. Und das wirft einfach natürlich, finde ich auch, overall kein gutes Licht auf den Schiedsrichter. Noch schlechteres Licht dann allerdings von Real, sich als dieser große Verein, der sie sind, immer sein wollen, wie so ein beleidigtes kleines Kind danach hinzustellen und auf den Schiedsrichter einzudreschen. Also ja, man merkt schon, ne, da sind natürlich, dieses Spiel bringt immer Stories mit, die einen über Wochen lang beschäftigen können. Und das macht es ja auch aus. Aber da war eben auch wieder mal verdammt viel drin.
Absolut. Dann sag doch du nochmal, lass doch mal ganz kurz die Szenen durchgehen und du sagst mir klipp und klar deine Einschätzung dazu. Also wenn man jetzt mal anfängt mit dem Foul in Anführungszeichen, in mehreren Anführungszeichen an Brahim Diaz vor diesem 2:1, vor dem Freistoß von Arda Güler, deine Meinung?
Ja, muss natürlich, muss weiterlaufen, nur gibt es da noch keine Regelung, dass der VAR da eingreifen kann natürlich. Aber bei so einer Freistoßposition, ja, hat er einfach falsch gesehen.
Ja, also für mich auch kein Foul, von daher eine Fehlentscheidung. Ich finde es trotzdem ein bisschen dumm, wie, ich weiß nicht mehr, wer es war, wie der Bayern-Spieler da hingeht. Weil Leimer war für mich schon so eine, war für mich halt so, ich habe es kommen sehen, dass er gefoult wird, weil natürlich diese Spieler so darauf fixiert sind, dass sie da einen Foul ziehen wollen und dann musst du einfach noch deutlicher wegbleiben. Also dann musst du einen Meter wegstehen und versuchen, einen Schuss zu blocken, weil da finde ich, darfst du ihm nicht den Gefallen tun. Trotzdem ändert es nichts daran, dass es eine Fehlentscheidung ist und dann einfach so auch nicht gepfiffen oder ausgelegt werden sollte, meiner Meinung nach.
Ja, bin ich bei dir.
Dann weiß nicht, ob du das eben meintest, Rüdiger vor dem 3:2, dieser Stoß, das war gegen Stanisic.
Achso, das hatte ich eben sogar noch vergessen, stimmt. Ja, für mich auch ein klares Foul. Ja. Man sieht es eindeutig, dass er nur in den Mann reinspringt. Das ist so eine, so ein bisschen typische, leider Rüdiger-Aktion, dass er einfach so gefühlt mal so ein Zeichen setzen will, hat man es früher immer genannt. Ne, einfach auch mal kurz einen so ein bisschen auf die Knochen hauen. Was man mal machen kann, finde ich ja so auch so in so einem Spiel. Aber dann machst du das ja auch meistens, während du dafür einen Freistoß in Kauf nimmst. Und das wäre dann in dem Fall auch einer gewesen. Du kannst ja mal zeigen, hey, wir sind da, wir sind präsent. Ne? Muss jetzt nicht den Gegner verletzen, um Gottes Willen. Aber du kannst ja mal robust in den Zweikampf gehen und irgendwie so ein bisschen zeigen, kommt, Jungs, ne, wir müssen mal so ein bisschen hochpushen oder so. Alles fein, Teil des Fußballs. Das wiederum ist einfach nur ein Bodycheck weg vom Ball und ist ein klares Foul. Also,
ja,
muss man pfeifen. Das muss auch, genau, muss auch in der Nachbetrachtung dann geschehen.
Da kannst du auch mit der relativ langen Leine, die der Schiedsrichter hatte in dem Spiel, kannst du da für dich trotzdem einen Freistoß geben. Also ist für mich schon, ja, weiß nicht, 90-10 ein Foul. Einfach, also da finde ich, musst du es dann so ein bisschen halt im Kontext sehen, wie der Schiri pfeift in dem Spiel. Aber ich finde schon, dass es halt einfach klar in den Mann reingeht. Ich fand es auch ganz cool, nach dem Spiel Kompanie, der ja übrigens sich darüber beschwert hat und dafür gelb gesehen hat dann und deshalb jetzt auch im Hinspiel gegen Paris gesperrt ist. Ja. Der hat danach im Interview bei uns gesagt, bei DAZN, dass er genau weiß, was Rüdiger da macht, dass er es damals als Verteidiger genauso gemacht hat oder jetzt genauso gemacht hätte, aber dass es halt eben ein Foul ist. Genau wie du richtig sagst, man macht es, um Zeichen zu setzen, um vielleicht das Team nochmal so ein bisschen anzustacheln, das eigene. So nach dem Motto, wir lassen hier die nicht einfach durchlaufen. Aber das machst du halt eben, um quasi ein Zeichen zu setzen und nimmst eben einen Freistoß und teilweise dann auch eine gelbe Karte in Kauf und dass es eben dann nicht geahndet wird und zum Gegentor führt. Dass man natürlich auch noch irgendwo verteidigen kann. Man darf dann auch nicht immer alle Verantwortung wegnehmen von den Verteidigern, finde ich. Aber trotzdem wäre es natürlich nicht dazu gekommen, wenn da der Pfiff gewesen wäre. Deswegen, da sind wir schon mal bei der zweiten klaren Fehlentscheidung eigentlich gegen die Bayern. Und dann, ja, dass Vini hier wieder ewig ohne gelbe Karte rumläuft, ist auch wieder ein Witz. War im Hinspiel schon genauso. Verstehe ich nicht. Hat auch wieder dreimal gelbe Karte gefordert. Also wegen mir können wir gerne im Sommer diese Regel aus dem Regelwerk streichen, dass gelbe Karte fordern gelb ist, weil ich glaube, in einem von 100 Fällen gibt es dafür gelb. Also können wir es auch lassen. Also wirklich, wer sich die Regel ausgedacht hat, völlig fein bin ich damit. Gerne. Aber so VAR fordern ist ja übrigens, fällt da genauso drunter. Aber es wird halt nicht geahndet und ich verstehe es nicht. Und dann können wir es gerne auch wieder rausnehmen aus dem Regelwerk.
Ja, bin ich bei dir. Also müssen wir nicht viel, muss ich nicht viel hinzufügen. Das war merkwürdig, wie lange der wieder ohne gelbe Karte mitspielen durfte.
Ja, und dann noch die gelb-rote. Du hast sie vorhin schon angesprochen. Ich find's zum einen richtig, dass man sagt, der Schiedsrichter muss wissen, dass der Spieler schon gelb hat. Zum anderen finde ich aber auch, wenn es vorher schon ein paar Aktionen gab, wo Camavinga so das Spiel verzögert hat und er es dann wieder macht und dann die klare Einschätzung des Schiedsrichters ist, das ist ein gelbwürdiges Vergehen, dann ist das doch eigentlich die richtige, die ehrliche Einschätzung dieser Situation. Und wenn er dann halt danach merkt, der hat schon gelb, dann ist das blöd gelaufen und lässt halt vor allem den Schiedsrichter nicht souverän aussehen. Aber was die Einschätzung dieser Szene angeht, lag er ja komplett richtig. Und da kann sich niemand bei Real drüber beschweren. Und ja, dieses ganze Theater hinten raus will ich jetzt gar nicht mehr zu groß thematisieren. Das, finde ich, zeigt einfach nur klar, in was für einer Welt dieser Club und diese Verantwortlichen und diese Spieler leben. Also die verschließen die Augen vor 4-5 Fehlentscheidungen. Auch im Hinspiel hätte es am Ende noch einen Elfer geben müssen gegen Olise, wo er da von hinten einfach umgerannt wird. Und dann pickst du dir diese eine Szene raus, die ja irgendwo anzufechten ist, aber finde ich eben auch nicht in der inhaltlichen Wertung, sondern mehr, wie der Schiedsrichter das gemacht hat. Und fühlt sich dann groß betrogen, kannst du, finde ich, nicht ernst nehmen. Und da muss man die einfach mit sich alleine lassen und sich in den Schlaf weinen lassen.
Ja, es ist leider so peinlich, muss man sagen. Und das,
absolut,
was daran so schade ist, ist ja, dass Real ja irgendwie auch vollkommen zu Recht, also auch eine riesige Fanbase hat. Das ist ja ein toller, großer Club, der sich aber in den letzten Jahren, hat man das Gefühl, immer wieder selber in Situationen bringt und Aktionen bringt, die diesem großen Image und der großen Historie dieses Clubs einfach nur schaden. Gleichzeitig nimmt man da als Real Madrid so viele junge Fußballfans mit auf eine Reise, die einfach nicht gesund ist für ein, ja, wie soll man sagen, angenehmes, schönes Fußballumfeld, das wir alle gerne haben wollen. wenn du als Real Madrid vorlebst, ja, wenn wir verlieren, beleidigen wir und schubsen und greifen den Schiedsrichter an, dann sehen das Millionen von junger Fußballfans und denken sich, ja, Real Madrid, ja, die, wenn die verlieren, ist der Schiedsrichter schuld. Mache ich jetzt am Sonntag auf dem Bolzplatz auch. Das mal nur so ganz, nochmal das ganz große Bild gemalt, aber alles, was du auch schon gesagt hast, es ist, ja, es ist peinlich, da müssen sie mit alleine bleiben, weil du hast das vollkommen richtig dargelegt, ne? Also das ist auch für mich so unglaublich, also ich kann es gar nicht fassen, weil die sehen ja auch die anderen Entscheidungen und sich dann wegen dieser einen Entscheidung, die sogar die gefühlt fast einzige ist, die regeltechnisch richtig bewertet wurde, als gegen sie und falsch auszulegen, das ist doch, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist doch Wahnsinn. Und ja, ich will es jetzt auch nicht wieder zu groß machen hier, das Thema, aber du merkst, es nimmt mich natürlich auch mit, weil es ist diesem Verein nicht würdig, seiner selbst.
Ja, und es zeigt auch, finde ich, wo man hingekommen ist, wenn es so einen Schockzustand entstehen lässt, wenn man eine Szene oder ein Vergehen, nämlich dieses Ball mitnehmen, tatsächlich dann mal so bestraft, wie es im Regelbuch steht. Und dann sind alle so, das kann er doch nicht machen, der hat doch schon Gelb, der kann ihm doch keine zweite Gelbe dafür geben. Genau da, genau so steht es im Regelwerk geschrieben. Genau das ist die Konsequenz, die das haben muss. Und wenn du dann eben das so umsetzt, die Spieler kennen die Regeln auch, die haben sich einfach nur so dran gewöhnt, dass sie nicht dafür bestraft werden, dass sie alles machen können. Ich finde, Real ist wirklich so wie das verzogene Einzelkind, das nie Nein gesagt bekommt und dann nicht versteht, warum man nicht alles nach dem eigenen Willen läuft. Und du hast gesagt, diese Vorbildfunktion auch, was sie nach dem Spiel machen, ist katastrophal. Und ich finde, dass da fehlt dann eben auch, andersrum gesehen, fehlt auch dieses sich auseinandersetzen, Verantwortung übernehmen mit der eigenen Leistung. Also wann hast du zuletzt einen Realspieler oder einen Realverantwortlichen gehört, der gesagt hat, ja, wir waren einfach nicht gut genug. Das machen die nicht. Für die ist immer jemand anders schuld. Es gibt nach jeder Niederlage gibt's einen Brief an der Liga, dass es eine riesen Schiri-Verschwörung gibt. Und es ist wahrscheinlich von der Strahlkraft der größte Club der Welt. Ja. Und sie sind nicht in der Lage, auch nur irgendwann mal die eigene Leistung zu hinterfragen und zu sagen, okay, vielleicht waren wir einfach nicht gut genug. Und das ist so absurd, dass dieser riesige Verein das nicht schafft. Dieses Imperium, weltweit haben die Fans Einfluss und die schaffen es nicht, sich so damit auseinanderzusetzen. Das ist so eine fatale Vorbildfunktion. Und deswegen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist dann auch immer schon so, wenn du so irgendwie jüngere Leute hörst, die dir dann sagen, sie sind Real-Fans. Ich finde, das sagt schon auch immer so ein bisschen was über den Charakter aus, was dich halt anspricht. Also wenn du halt irgendwie von sowas, keine Ahnung, wenn dich sowas abholt, dann bist du wahrscheinlich ähnlich wenig in der Lage, diese Sachen zu hinterfragen und frisst halt alles denen aus der Hand und bist halt irgendwie immer mit denen einer Meinung. Ich finde das schwierig und halt, wie gesagt, was die Außendarstellung angeht, absolut fatal.
Ja, das ist eben genau das, was ich meine, weil es ist komplett legitim und verständlich, da zähle ich mich auch zu, Fan von zum Beispiel Kylian Mbappé oder einem Jude Bellingham oder so zu sein und dementsprechend dann auch irgendwie als junger Mensch Sympathien dann gegenüber Real Madrid zu haben. Aber wie du richtig sagst, wenn es dann in der Entwicklung schon dahin geht, dass die, ja, wie Real Madrid dann quasi das alles wegargumentieren und sich gar nicht mehr selbst auch hinterfragen, das ist, wie gesagt, ein sehr großer Bogen gespannt und damit ist, um Gottes Willen, niemals jeder einzelne junge Real-Fan gemeint. Aber ja, dann merkt man schon, dass es einfach vielleicht auch, was so diesen Wettbewerbsaspekt und diesen Gerechtigkeitsaspekt, der ja auch wichtig ist, wenn man zum Beispiel als junger Fußballer da irgendwie mit aufwächst und selber spielt und sonst was, dass der gar nicht richtig entwickelt wird, gefühlt, weil es eben der größte Club der Welt komplett gegenteilig vorlebt. Und das ist ja eigentlich irgendwo eine Katastrophe für den Fußball auch, weil es ist so viele Situationen jetzt schon in den vergangenen Jahren, wo Real Madrid wirklich einfach komplett katastrophal schlecht gehandelt hat. Angefangen, also nicht mal angefangen, aber ne, diese Ballon d'Or-Sache, wo Vini dann nicht gewonnen hat, boykottieren sie. Kein Respekt gegenüber den anderen, als ob die nicht ebenfalls eine grandiose Leistung gezeigt hätten. Vini war zu der Zeit sicher einer der Spieler, die es auch verdient gehabt hätten, Aber Rodri eben mindestens mal genauso, wenn nicht sogar noch diesen einen Ticken mehr. Dann davon fern zu bleiben, wieder dieses bockige Kind, peinlich hoch 10. Und es geht halt immer und immer wieder weiter im Liga-Alltag. Jetzt bei den Spielen gegen die Bayern wieder. Unfassbar, dass es da keine Person gibt, die irgendwie mal klar differenziert draufschaut und sagt, ja, da wurden wir eben jetzt mal sportlich bezwungen. Glückwunsch an die Bayern. Nächstes Jahr greifen wir wieder an, meinetwegen. Und ich glaube, so ein bisschen so war Xabi Alonso. Und deswegen musste er auch so schnell gehen.
Hat halt zu viel diese, ja, diesen Status quo, den man da hat, einfach zu viel verändern wollen. Da ging es dann, glaube ich, auch viel um fußballerische Themen. Aber ja, hast auch. Du mit Sicherheit recht. Du brauchst jemanden, wie es vermutlich Abeloa jetzt gerade ist, der halt Befehle befolgt aus der Clubführung und halt nicht zu viel Nein sagt und Aber und Sachen hinterfragt. Und deswegen hat man sich dann auch von Alonso getrennt. Und sportlich ist es ja nicht besser geworden.
Das ich wollte gerade sagen, wo es dann sportlich hingegangen ist, ist klar. Aber Vinny zum Beispiel, das finde ich immer wieder krass, in Interviews, der schwärmt von Abeloa, als wäre das der beste Trainer, den er jemals hatte. Wahrscheinlich einfach nur, weil er die Freiheiten genießt. Und
genau,
ja, ja. Das zeigt ja schon alles eigentlich.
Ja, erste titellose Saison seit 5 Jahren bei Real. Das ja, gibt es nicht alle Jahre. Und deshalb müssen die mal ein bisschen, vielleicht noch mal ein bisschen irgendwie nachdenken über die eigene Kaderplanung, über die eigene Herangehensweise. Nordderby-Sieger dürfen sie sich auch nicht nennen, die Madrilenen. Und damit komme ich zu meinem ersten Sieger. Und das war ein Spiel, ich würde sagen, in meinen Maßstäben hat das ähnlich viel bedeutet wie die Bayerische Meisterschaft oder das Duell gegen Real. Werder Bremen ist Derby-Sieger, Nordderby-Sieger mit 3-1 gegen den HSV gewonnen. Auch da gab es viel Turbulenz, viel Schiedsrichterthemen auch, aber auch vor allem Traumtore. Jens Day, der in den letzten 2-3 Wochen, glaube ich, einmal trainiert hat mit der Mannschaft, steht wieder in der Startelf und macht 2 absolute Wahnsinnstore. Der ja, ist mal wieder wie letzte Saison schon der absolute, ja, absolute Führungsspieler und trägt diese Mannschaft im Rucksack und bringt sie eben 2-mal in Führung. Dann gab es diese rote, die erst gar nicht gewertet wurde, dann per VAR rot, ist mit Sicherheit hart, weil der Spieler eben danach so dem Bremer aufs Bein steigt, Otele war es. Wie hast du die Szene gesehen?
Für mich muss ich ganz klar sagen, das ist eine glasklare Fehlentscheidung in meinen Augen, hier rot zu geben. Also vor allem durch den VAR. Es ist eine saubittere Szene, aber wir hatten das jetzt auch schon ein paar Mal hier bei uns im Podcast, ähnlich eine, wenn halt der Spieler reingrätscht und du noch im Laufen bist und ihn dann erwischt. Manchmal ist es halt bitter und du steigst ihm irgendwie voll auf den Knöchel und da ist wirklich eine grobes Foulspiel und eine große Gefahr auch auf eine Verletzung. Aber ich finde, hier zeigt jedes Bild, dass Otele da sogar noch versucht, quasi sich so ein bisschen abzuspringen, abzustützen. Also nicht, dass er mit vollem Gewicht irgendwie da auf dem Bremer landet. Sicher schmerzhaft, sicher extrem bitter. Ich finde es interessant, dass da ja auch nochmal so unterschieden wird, weil es gab ja später noch diese rote gegen Jatta, die dann zurückgenommen wurde, wo der Schiedsrichter sagt, nach Ansicht der Bilder liegt nur ein rücksichtsloses Foulspiel vor und deswegen ist es nur gelb. Und bei Otele, finde ich, ist das dann rücksichtsloser? So ist das per Definition rücksichtsloser als das von Jatta? Ich finde richtig, die rote Karte von Jatta zurückzunehmen. Aber wie gesagt, finde auch falsch, Otele eine zu geben. Deswegen, fand ich einfach eine Fehlentscheidung. Ich weiß nicht, du hast gesagt, hart, aber vertretbar,
ja,
oder wie?
Nein, ich bin schon bei dir, vor allem eben, wenn man sie nicht gibt im Real,
ja, genau,
sozusagen.
Das kommt noch dazu.
In der Echtzeit, finde ich schon hart und ich bin auch absolut kein Fan von diesen, gibt ja auch immer wieder jetzt in den letzten Wochen rote Karten für einen Ball wegschlagen oder einen Pass spielen und dein Bein schwingt halt normal durch und danach stehst du jemandem auf dem Sprunggelenk oder auf dem Bein. Oder triffst ihn eben dann mit offener Sohle. Das ist halt ein Unfall. Das habe ich, glaube ich, neulich mal gesagt, dass es irgendwie gefühlt keine Unfälle mehr gibt im Fußball. Alles ist entweder rot oder kein Foul. und das ist halt zu viel. Ich bin aber ehrlicherweise der Meinung, die zweite rote da hat Jatta einfach unfassbar viel Glück, wie er den Bremer trifft. Und ich finde, so wie er reinspringt, hätte er dem alles brechen können. Und daher finde ich, hätte ich da die Rote stehen lassen. Weil ich finde, das war wirklich so eine Frustaktion. Es war kurz vor Schluss. Es stand 2-1. Bremen war da die klar bessere Mannschaft. Und er springt ihm mit hinten, springt ihm von hinten rein, auch von außen. Der Ball ist, also von hinten, aber quasi aus, von der anderen Seite kommt. Der Ball ist innen am Fuß. Er kann den Ball nicht spielen von da. Und wenn er da nicht Glück hat, dass Gröls Fuß nochmal hochgeht und er dadurch so ein bisschen auf Jattas Fuß landet, sondern wenn er irgendwie im Rasen steht, dann bricht er dem alles, was unten so Achillesferse, auch irgendwie Wadenbein oder sonst was. Von daher, finde ich, hätte man da ein Zeichen setzen können und sagen können, weil du hast auch so ein bisschen in der NBA, spricht man immer von einem Wind-up, also quasi so, ich nehme Anlauf oder ich hole aus, ich mache so ein bisschen, bereite mich auf diese Aktion vor. Es ist jetzt nicht so, wir stehen aneinander und dann passiert was, sondern ich laufe so 2-3 Schritte hin und das, finde ich, hat man da gehabt. Gröll war weit vor ihm und er hat dann wirklich so Anlauf genommen und ist da einfach reingesprungen mit gestreckter Sohle und ich finde, da hätte man, auch wenn es auf Sprunggelenks Fußhöhe war und nicht höher, da hätte man einfach sagen können, du hast hier einfach krass viel Glück gehabt und bist da einfach völlig rücksichtslos rein. Da finde ich, hätte man Rot geben müssen. Bei dem anderen auf keinen Fall, bin ich bei dir. Ja, und sonst gab es ein paar kleinere Sachen. Es gab viele Rudelbildungen. Es gab diese Aktion der HSV-Fans vor dem Anpfiff. Über die will ich gar nicht mehr groß reden. Die hätte auf jeden Fall, hätten sie in den Verlierern ganz oben stehen können. Ich will denen aber ich persönlich jetzt keinen Raum geben. Du wirst später nochmal auf sie eingehen oder zumindest auf den HSV. Aber ich finde, ja, bodenlos, was die sich geleistet haben, auch nach dem Spiel. Und zeigt aber eben, wie frustriert man war, dass man so ein Spiel dann doch verdient verloren hat. Am Ende noch Puertas mit seinem ersten Saisontor. Ja, und vielleicht noch kurz als abschließendes Detail für die Sieger. Diese Choreo fand ich enorm geil. Also mit diesem riesigen Kraken, der da übers ganze Stadion ging und oben die Inschrift, wir waren euer Untergang, wir bleiben euer Untergang und dann so ein HSV-Schiff, was er in die Tiefe zieht, fand ich sehr, sehr gelungen. Geht auch ohne Raketen in den gegnerischen Fanblock tatsächlich.
Was? Nein, sag sowas nicht. Nee, das ist natürlich vollkommen richtig. Das ist Quatsch gewesen. Großer, großer Quatsch. Ja, die Nordclubs generell gerade mit sehr guten Choreos am Start. Ich finde, die einzige am Wochenende, die noch besser war als die der Bremer, war die in Hannover zum 130. Geburtstag. Aber ich bin schon wieder bei der zweiten Liga angelangt. Entschuldige, aber als du Choreos gesagt hast, musste ich das einmal erwähnt haben. Nee, schöner Spieltag für uns beide. Bremen gewinnt das Nordderby, Bayern gewinnt die Meisterschaft. Was ist jetzt größer? Größerer Erfolg ist die Frage. Nee, aber war natürlich auch rein sportlich jetzt für die Bremer, um das nochmal abschließend zu sagen, ein überlebenswichtiger Sieg. Ne? Also sind jetzt punktgleich mit dem HSV. 5 Punkte weg von St. Pauli, die auf Platz 16 stehen. Haben jetzt tabellarisch keinen Sprung gemacht, die Bremer, aber eben punktetechnisch. Und das ist das, was zu dieser Zeit der Saison auf jeden Fall am meisten zählt. Vor allem, weil es eben diese drei abgeschlagenen Vereine gibt.
Dann mache ich weiter mit dem nächsten grün-weißen Club. Man glaubt es kaum. Bremen und Wolfsburg an einem Spieltag in den Siegern. Dieter Hecking bei mir aber konkret. Du hast die letzten Wochen ihn regelmäßig in deinen Verlierern gehabt, hast da auf ihm rumgehackt, auf den Dieter. Jetzt muss ich ihn deshalb auch mal loben. Denn seine Mannschaft hat gewonnen mit 2-1 bei Union Berlin. Ich habe das Einzelspiel kommentiert für The Zone und da eben auch das Debüt Marie-Louise Ethas als Cheftrainerin für Union. Ja, es war ein komisches Spiel, wenn man auf die Statistik schaut. Dann könnte man meinen, Union hat Wolfsburg an die Wand gespielt. Ich glaube, 26 Mal in Richtung Tor geschossen. Sie hatten am Ende 3 X-Goals stehen und Wolfsburg, glaube ich, 0,2. Und trotzdem ist der Sieg jetzt nicht komplett unverdient, meiner Meinung nach, weil Dieter Heckings Wolfsburger wirklich eine sehr, sehr gute Spielanlage hatten. Sie haben den Eindruck gemacht, als wären wir so am 6. Spieltag und Wolfsburg steht so auf Platz 8 und die checken, okay, wir haben halt eigentlich eine individuell gut besetzte Mannschaft, alles in Ordnung. Und so haben die gespielt, die haben sich hinten super rauskombiniert, die haben dann eben auch die individuelle Klasse bei den Einzelspielern, Wimmer mit einem absoluten Traumtor, der dadurch alle durchgeht und den dann mit dem Außenriss reinhaut und dann kurz nach wieder an Pfiff Pecinovic auch nochmal mit einem Fernschuss. Trotzdem fand ich einfach, insgesamt haben sie es viel besser gespielt, wenn man jetzt allein mal so ein bisschen überlegt, wie oft Wolfsburg sich flach hinten raus kombiniert hat, wie oft sie flach durchs Mittelfeld gespielt haben im Vergleich zu Union, die halt einfach alles langkloppen. Also ich habe die Statistik nicht gefunden, aber ich habe dann so irgendwann, als ich gesehen habe, irgendwie 10. Minute, Union, jeder Freistoß, auch in der eigenen Hälfte, wird von Trimmel vorne reingeschlagen, alle Innenverteidiger gehen vorne rein und quasi lauern auf diese Kopfbälle. Dann habe ich runtergeschaut auf meine Spielerkarten und dann schaust du so ein bisschen auf die Körpergröße. Und der kleinste Spieler auf dem Feld für Union war Aljoscha Kemmlein mit 1,85. Und der zweitkleinste war Frederik Rönno mit 1,88. Und dann war alles größer. Die beiden Schienenspieler mit Rothe und Trimmel an die 1,90. Alle drei Innenverteidiger 1,90. Rani Khedira an die 1,90. Und dann hast du vorne nochmal mit Ilic, Burke und Ansa nochmal so 1,90er Kanten. Also da war wirklich... Das muss eigentlich die größte Bundesliga-Startelf aller Zeiten gewesen sein. Ich kann es jetzt eben nicht verifizieren, aber anders kann ich es mir nicht vorstellen. Von daher hat das schon auch gezeigt, worauf die setzen. Und deshalb war das für mich eben so ein bisschen frustrierend auch zu sehen, weil sie halt diesen Spielstil, den man vorher unter Baumgart gespielt hat, haben sie eigentlich durchgezogen. Klar, du kannst jetzt als Marie-Louise Ether nicht alles ändern in einer Woche. Sie ist auch bei Baumgarts Grundsystem erstmal geblieben, hat nicht zum Beispiel ihre Viererkette von der U19 etabliert. Aber dann war es halt mir ein bisschen zu unkreativ. Und hat eben, dann hat man einfach alles vorne rein. Und dann, wenn du halt irgendwie einen Ball in den Fünfer flankst und da halt Ilic den Ball irgendwie berührt, zählt es halt in diese X-Goals-Statistik rein. Es gab einen Pfostentreffer per Kopf. Es gab dann eben auch noch den späten Anschluss von Burke. Aber mir war es ehrlich gesagt ein bisschen zu einfallslos und Hackings Wolfsburger wirklich ordentlich gestanden. Bis auf diesen Konter da am Ende haben sie eben die Null gehalten, wäre erst das zweite Mal in dieser Saison gewesen. Aber Hacking für mich deshalb Sieger, weil sie echt ein ordentliches Spiel gemacht haben und auch trotz der Statistik, die eigentlich einseitig aussieht, waren sie, finde ich, nicht unverdient Sieger.
Ja, ich glaube, da kann ich gar nicht noch wirklich was hinzufügen. Du hast das Spiel nicht nur kommentiert, sondern gerade auch perfekt analysiert. Ich weiß gar nicht, ob es dir aufgefallen ist, der Wortwitz mitten dieser ganzen Analyse, fand ich schön. Da hat sie nicht die Viererkette etabliert. Stark.
Okay. Nee, klar, ist mir aufgefallen. Ja, war gewollt. Ja, wir hatten auch bei DAZN, hatte unser Social Media Team auch einen sehr guten Post mit Etat gegen Eta. Wolfsburg gegen Union.
Stark, ja. Ja, aber dementsprechend würde ich da einen Haken hintermachen. Dieter Hecking verdient in den Siegern.
Gerne.
Das Debüt von Marie-Louise Eta eben nicht geglückt, wenn auch spielerisch teilweise da ganz gute Ansätze zu erkennen waren. Bei meinem nächsten Gewinner allerdings sind die spielerischen Ansätze jetzt schon über Wochen sehr gut zu erkennen. RB Leipzig steht da nämlich bei mir auf der Liste. Und die haben mit dem 3:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt mal so richtig einen Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation gemacht. Und das ist ja eben das ganz, ganz große Ziel bei den Leipzigern, nachdem sie jetzt erstmalig in dieser Saison gar nicht international vertreten waren, wollen sie natürlich wieder zurück in die Champions-League. Und durch diese verdammt starken letzten Wochen, angefangen mit dem 5:0 gegen Hoffenheim, dann Sieg gegen Bremen, Sieg gegen Gladbach, Sieg gegen Frankfurt jetzt, sind sie eben in der Pole-Position da bei den Dortmund- und Bayern-Verfolgern. Sprich, Platz 3, Platz 4, das sind so die umkämpftesten Regionen da gerade noch in der Tabelle oben. Und Leipzig führt das Ganze jetzt an. Die Niederlage von Stuttgart hat geholfen. Die Niederlage von Leverkusen hat geholfen, kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Aber sie siegen eben konstant jetzt das vierte Mal in Folge. Und dementsprechend sind sie da bei mir in den Spieltagssiegern zu finden.
Ja, völlig zu Recht. Die Leipziger, das war so ein Duell, glaube ich, was dann nochmal zeigt, dass sie da oben hingehören. Haben jetzt eben zuletzt, klar, Hoffenheim deutlich besiegt. Das war aber auch ein bisschen ein komisches Spiel irgendwie. Hoffenheim da völlig wehrlos. Und danach eben zwei Teams, die im Abstiegskampf stecken. Jetzt nochmal die Frankfurter, die damit übrigens auf Platz 8 gerutscht sind. Also tatsächlich aus der Europa-Contention raus, Stand jetzt. Und ja, Leipzig hat eigentlich machbare Gegner im Restprogramm, haben eben noch einmal das Spiel in Leverkusen in 2 Wochen. Das wird dann nochmal knackig, das direkte Duell. Aber es sind eben auch jetzt schon 5 Punkte auf Hoffenheim, auf den 5. Das ist schon mal ordentlich. Und wenn man eben dann 3 der letzten 4 gewinnt, dann reicht das schon. Dann kann man da nicht mehr rausrutschen. Von daher fair, dass sie in den Siegern stehen. Und wenn man die Leistung über die Saison sieht, finde ich auch verdient. Schon relativ konstant da mit Ole Werner, finde ich.
Absolut. Und eine Mannschaft, die mich auch begeistert ob ihrer Konstanz in den letzten Wochen, sind die Freiburger. Denn die haben wettbewerbsübergreifend jetzt auch schon 4 Siege in Folge feiern dürfen. Und es ist einfach unfassbar, wie gut bei diesem Verein gewirtschaftet gearbeitet wird. Immer wieder der SC Freiburg jetzt schon seit Jahren auch im Rennen um die europäischen Plätze und jetzt ja sogar um die europäischen Titel. Also ich habe sie hier, gebe ich offen und ehrlich zu, auch ein bisschen mit reingenommen, weil sie eben in der Europa League so überzeugt haben. Zudem haben sie jetzt eben noch gegen die Heidenheimer gewonnen. Das war in den letzten Wochen auch nicht unbedingt immer einfach. Die haben da Leverkusen, Gladbach zum Beispiel auch immer Punkte abgeknüpft. Aber der SC Freiburg einfach konstant unterwegs mit dem nächsten Sieg und vor allem eben mit diesen unglaublichen Leistungen in der Europa League. Celta Vigo, 3-0 im Hinspiel, 3-1 im Rückspiel gewonnen. Und ich bin wirklich hellauf begeistert, weil, wie gesagt, ich habe das schon letzte Woche gesagt, das ist ja jetzt auch nicht irgendeine Mannschaft, Celta Vigo aus Spanien, die sind da richtig gut mit dabei, ne? Die sind da auf Platz 6, die spielen da auch noch um den nächsten Einzug in Conference League oder Europa League und Freiburg hat die deklassiert. Ich war positiv überrascht, nicht, dass ich das den Freiburgern nicht zugetraut habe, aber ich sag mal so, zumindest in der Deutlichkeit habe ich es ihnen nicht zugetraut.
Ja, sie sind jetzt gefühlt zur Höchstform aufgelaufen in der Europa-League-Saison. Also in der Ligaphase war es ja zwischendrin noch ein bisschen wackelig. Und jetzt sind sie echt gerade richtig on fire, auch in der Liga super stabil. Ja, das gegen Heidenheim war dann eben auch so ein Sieg, der hilft, der ihnen auch eben tabellarisch das Überholmanöver ermöglicht, quasi die Frankfurter da hinter sich lässt. Also da ist man zumindest stand jetzt auf einem Conference League Quali-Platz, sollte denn in den anderen Wettbewerben alles nach hinten losgehen. Sie haben ja jetzt auch unter der Woche direkt das Pokal-Halbfinale am Donnerstag gegen Stuttgart. Also da das nächste Highlight dann. Ja, glaube ich, gerade keine schlechte Zeit, Freiburg-Fan zu sein. Noch ganz kurz, ich fand es cool, wie die Freiburger auch mit ihren Dingchi irgendwie connected haben, da nochmal so ein bisschen den Zusammenhalt gezeigt haben, dessen Partnerin ja irgendwie an Leukämie erkrankt ist, ziemlich schwer. Das war irgendwie schön zu sehen, der ja ausgeliehen ist von Freiburg an Heidenheim und da dann nochmal so ein bisschen die Aufmerksamkeit drauf gelenkt zu haben.
Ja, voll. Also es gibt, glaube ich, auch gar keine Möglichkeit, was richtig Negatives zu Freiburg zu finden. Oder also mich würde sehr wundern, wenn es Fußballfans gäbe, die wirklich einen Hass auf Freiburg hätten. Ich wüsste nicht, ja, wie das zustande kommen könnte.
Das stimmt.
Dementsprechend, ja, du hast es angesprochen. Es ist eine Top-Saison. Sie stehen jetzt auf einem Conference League-Qualifikationsplatz, aber das ist den Freiburgern doch egal. Die spielen ja nächste Saison Champions League, wenn sie die Europa League gewinnen. Da müssen sie nur aufpassen, dass sie es nicht so machen wie Tottenham. Ne? Europa League gewinnen und dann absteigen wäre natürlich Quatsch. Aber das ist nochmal wieder ein anderes Thema. Ja, Freiburg einfach tolle Saison und man kann nur positiv mitfiebern aus neutraler Fußballfansicht.
Absolut. Mein letzter Sieger, ich muss mich ein bisschen ranhalten hier. Wir sind schon ganz gut fortgeschritten, aber wir haben ja heute auch die quasi internationalen Spiele mit einfließen lassen in unsere Sieger. Von daher alles gut. Genau, Fabian Rieder, mein zweiter Sieger, der hat einen Doppelpack geschnürt in Leverkusen und hat seine Augsburger Richtung Europa geschossen. Nein, alles gut, die kommen nicht mehr Richtung Europa. Vor ein paar Wochen war es noch Thema hier, vor 2 Wochen, als sie beim HSV in Führung gingen. Jetzt, glaube ich, kann man das Ganze getrost weglassen. Wobei natürlich der 8. Platz Conference League heißen könnte, wenn eben der 5. Champions League-Platz an uns geht. Aber das ist dann noch ein anderes Thema. Auf jeden Fall haben die Augsburger mit 2-1 gewonnen in Leverkusen, die ja super viele Chancen vergeben haben. Ich würde dich einfach mal direkt mit reinholen, denn dein erster Verlierer sind die Leverkusener. Ganz schnell noch zu Rieder, der dann eben den Ausgleich machte und dann in der Schlussphase quasi mit dem Abpfiff in der 97. einen Elfmeter verwandeln konnte und damit die Augsburger zum Sieg schoss. Anton, was war bei Leverkusen los?
Das war eins der merkwürdigsten Bundesligaspiele, die ich seit langem gesehen habe. Also Leverkusen hat da Chancen liegen lassen. Ich habe auch schon geliebäugelt mit Finn Dahmen als Spieltagssieger, weil der hat wirklich auch ein überragendes Spiel gemacht. Und hinten raus bekommt dann Augsburg plötzlich noch diesen Elfmeter, der völlig zu Recht gepfiffen wurde. Also selten sowas gesehen. Es war richtig komisch. Die X-Goals-Werte zeigen es auch nochmal. 3,8 für Leverkusen zu 1,3 für Augsburg. Und 1,3 mitten im Elfmeter ist schon ziemlich wenig. Und auf der anderen Seite eben hat Leverkusen Chance um Chance liegen gelassen. Es war durchgehend, als man das geschaut hat. Also ich habe die Konferenz gesehen und immer, wenn man bei dem Spiel war, hieß es eigentlich, ja, jetzt gleich müsste es eigentlich soweit sein, dass Leverkusen hier endlich mal das 2 einschießt, weil die so dominant und so überlegen sind. Und was passiert dann natürlich, wenn du es nicht machst? Diese abgedroschenen Fußballweisheiten kommen halt nicht von irgendwo. Wenn du sie vorne nicht machst, dann kassierst du dir hinten noch den Elfmeter. Und deswegen Leverkusen für mich einer der größten Verlierer sogar dieses Spieltags, weil es für sie ja eben auch noch um ganz viel geht, sprich Champions-League-Qualifikation. Und mit dem Sieg werden sie ganz nah rangerückt an die Stuttgarter. So sind sie jetzt 4 Punkte weg bei noch 4 verbleibenden Spielen. Das wird alles andere als einfach. Und gerade die Art und Weise natürlich. Zu Hause gegen Augsburg. Du bist auch klar die bessere Mannschaft gewesen, die Leverkusener. Aber kriegst es dann eben nicht veredelt, verwandelt und stehst dann mit 0 Punkten da. Deswegen definitiv für mich einer der größten Verlierer, was das Mannschaftliche angeht. Wenn ich da auf die Liste schaue, nämlich gibt es noch ein paar andere Namen, die noch kommen werden. Aber ja, mannschaftlich Bayer Leverkusen, ganz klarer Verlierer.
Ja, total. Also der Chancenwucher, die eine Sache, und dann eben zum Schluss der junge 18-jährige Colbreath, der dann da den Elfmeter verursacht, der sich selbst danach auch massiv geärgert hat, war auch ein klarer Elfmeter, da brauchen wir nicht drüber reden, einfach zu spät eingestiegen, dummes Foul, und dann schenkst du eben diesen Punkt weg, der natürlich auch so schon zu wenig gewesen wäre, aber da wärst du zumindest noch 3 Punkte hinter den Stuttgartern gewesen, so bist du jetzt 4 Punkte hinten dran. Man konnte eben nicht nutzen, dass die Stuttgarter Punkte lassen und so dann am Ende auch noch die Hoffenheimer, die das Ding drehen. Ganz, ganz bitterer Nachmittag für die Leverkusener.
Das waren echt wilde Minuten da. In der Nachspielzeit plötzlich noch 2 Elfmeter, die wirklich nochmal tabellarisch einiges verändert haben. Springe ich ganz kurz weiter, mach's kurz. Mein nächster Verlierer, der HSV. Wir hatten das Nordderby natürlich schon thematisiert. Da sind sie zum einen sportlich, haben sie da verloren. Zum anderen, ja, hinten raus. Ich kann schon verstehen, dass da auch die Emotionen ein bisschen hochkochen, auch beim Trainerteam und so. Das war ein sehr heißes Duell mit Schiedsrichterentscheidungen, die zumindest mal diskutabel waren. Haben wir ja auch hier schon getan. Was natürlich im Vorfeld des Spiels passiert ist, katastrophal. Da sowieso schon mal ein großes L nach Hamburg. Aber eben auch sportlich. Sie sind noch nicht ganz durch jetzt. Das hätten sie sein können. Also zumindest so gut wie, rechnerisch noch nicht.
Aber realistisch jetzt, gesehen.
Genau, realistisch gesehen hätten sie mit einem Sieg da wirklich fast schon einen Haken an den Klassenerhalt machen können. Jetzt sind sie abgerutscht auf Platz 14, eben nur noch einen Platz vor Bremen, punktgleich. Und St. Pauli noch so ein bisschen im Nacken eben. Die 5 Punkte sind zumindest mal noch machbarer, als es die 8 gewesen wären. Dementsprechend der HSV auch ein Spieltagsverlierer.
Ja, und eben genau wie die Bremer, nicht ganz so krass. Ich habe es leider nicht mehr ganz im Kopf, aber auf jeden Fall auch ein knackiges Restprogramm. Wir hatten in der Bundesliga-Konferenz auch die Grafik, irgendwie die durchschnittliche Platzierung der Gegner. Und da sind die Bremer, glaube ich, auf Rang 2 mit, glaube ich, 6,4 oder so in den letzten 4 Spielen. Also alles Teams, die da auf den Europapokal schielen. Und beim HSV ist es nicht viel besser. Die haben, glaube ich, auch 7 oder 8 sowas. Das heißt, da sind schon auch noch einige Teams dabei, die zumindest nach oben gucken. Und deshalb, auf jeden Fall ein Spiel, wo man zumindest gerne gepunktet hätte. Auch aus Liga-Sicht sozusagen. Aber an sich, diese 5 Punkte sind schon mal was wert. Tordifferenz ist auch noch mal ein bisschen besser als die von Bremen und von St. Pauli. Aber man muss eben jetzt erstmal gucken, wo man noch Punkte herholt. Man hat jetzt Hoffenheim zu Hause in Frankfurt, Freiburg zu Hause in Leverkusen. Das sind schon alles relative Bretter. Alles eben Teams, die da oben mitspielen. 8, 7 6-5 sind das eben, die da die Gegner sind. Und ja, so muss man schauen, ob man da noch irgendwo Punkte holen kann. Auf der anderen Seite die Paulianer, die ein relativ leichtes Restprogramm haben.
Also da ist noch nichts auserzählt im Abstiegskampf. Ich bin Woche für Woche wieder gespannt.
Absolut. Dann lege ich mal los mit meinen Verlierern. Der erste liegt leider auf der Hand. Eigentlich könnte man meinen, alles positiv bei den Bayern, aber Serge Gnabry muss hier Verlierer sein, weil er sich echt eine komplizierte Muskelverletzung zugezogen hat. Adduktorenmuskelfaser hört man ja öfter mal, aber kompletter Ausriss des Adduktoren klingt gar nicht gut. Also wenn irgendwas ausgerissen wird, das muss nicht sein. Und der wird jetzt wohl 2 bis 3 Monate fehlen. Allein, dass man operiert werden muss an den Adduktoren, schon echt selten. Und wenn man der Bild glaubt, die ja dann schon häufig gut informiert ist bei solchen Sachen, dann wird er auch die WM verpassen. Und deshalb, für mich ganz großer Verlierer. Tut mir echt leid für den Mann, der wirklich eine Top-Saison spielt. So ein bisschen unterm Radar fliegt, haben wir hier die letzten Wochen auch schon mal gesagt, weil einfach es andere gibt, die noch ein bisschen mehr glänzen bei den Bayern, aber er ist eben immer konstant. Er funktioniert auch mittlerweile als diese hängende Spitze hinter Kane, funktioniert da so gut, auch in der Abwesenheit Musialas hat er das echt top gemacht, weil Olise musst du auf den Flügel lassen und Diaz ist auf dem Flügel auch besser aufgehoben und dann wurde Gnabry eigentlich so ein bisschen irgendwie zwangsumgeschult und das hat er echt top gemacht Deswegen tut es mir leid, dass er im Saisonendspurt bei den Bayern nicht mehr mitwirken kann und möglicherweise eben auch nicht bei der WM. Also Anton, WM-Kader-Folge kommt bei uns, aber ich glaube, der wäre bei uns beiden dabei gewesen.
Zu 100%. Der war ja sogar schon bei dem EM-Kader von vor 2 Jahren bei mir dabei, obwohl er da lange verletzt war davor. Also wirklich unglaublich bitter. Ich war am Samstagabend unterwegs und dann plötzlich hat ein Kumpel die Nachricht vorgelesen, Gnabry vor WM aus. Ich war wirklich kurz mal geschockt. Ich war wirklich, also da waren ein paar Minuten, war dann die gute Stimmung, die rund um diesen Abend herrschte, mal weg, weil mich das wirklich beschäftigt hat. Ich finde es furchtbar, wirklich. Ich muss sagen, ich finde es wirklich furchtbar. Also nicht jetzt auch nur aus deutscher Fansicht, sondern vor allem aus Gnabry-Fansicht. Weil der hat sich da so, wie du es gerade schön auch gesagt hast, wieder hingearbeitet, dass er auch wieder einer dieser Leistungsträger ist, dass er bei den Bayern wieder eine große Rolle spielt. Das war alles auch, da gab es Zeiten, wo das nicht so ganz sicher war. Und er hat all das geschafft, all das sich wieder erarbeitet und dann wieder zu so einem Zeitpunkt sich zu verletzen. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie sie es auch handhaben werden, wie es auch ein Nagelsmann handhaben wird. WM-Nominierungsfolge kommt, hast recht. Deswegen vielleicht noch nicht zu viel vorgreifend, aber wenn er wirklich ausfällt, brauchen wir dann einen Said Elmada. Das wird sich zeigen. Es ist auf jeden Fall saubitter und mir tut es unfassbar leid. Ich hoffe einfach irgendwie, vielleicht in 2 Monaten, dass er doch wieder ein bisschen schon auf dem Platz stehen kann. Aber da wäre dann ja auch schon die vorläufige Kadernominierung durch. Also es ist saubitter. Ich befürchte auch eher das Schlimmste, aber habe noch ein klein bisschen Resthoffnung.
Ja, die Hoffnung stirbt, wie wir wissen, zuletzt. Von daher drücken wir mal noch weiter die Daumen. Serge Gnabry, ein bisschen glimpflicher ausgegangen ist es bei meinem nächsten Verlierer, Niklas Süle, der sich verletzt hat beim Spiel in Sinsheim und dann zu allem Übel auch noch einen Elfmeter dabei verschuldet hat. Über den können wir gleich auch noch reden, über diese Entscheidung. Aber Süle, der da sich so ein bisschen das Knie verdreht, hinfällt quasi rückwärts und dann den Ball an den Arm geschossen bekommt, der wirklich einfach nur hochgeht, weil er so ein bisschen im Fallen sich schützen will, glaube ich. Ja. Und dann gibt es da Elfmeter. Erstmal die gute Nachricht, dass er sich nicht eine schwere Knieverletzung zugezogen hat, hat er ja auch schon hinter sich in seiner Karriere. Von daher da auf jeden Fall eine positive Nachricht, soll wohl nur 1-2 Wochen raus sein und dann im Endspurt nochmal mitwirken können bei den Dortmundern. Aber ja, diese Elfmeter-Entscheidung, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Er blockt natürlich den Schuss, aber also das ist ja wohl das perfekte Beispiel für super unglücklich und unabsichtlich, oder?
Das ist es, ja. Aber ich bin da tatsächlich so ein bisschen anderer Meinung zumindest. Ich finde, den muss man fast schon geben, den Elfmeter. Es ist unglaublich bitter, gar keine Frage. Gar keine Absicht. Aber mein Wunsch wäre es halt, dass es regeltechnisch so ausgelegt wird, dass du einen Schuss, der aufs Tor geht, mit der Hand, die in irgendeiner Form weit weg oder abgespreizt vom Körper ist, wenn du den dann damit ablockst, dann sollte es Elfmeter geben. Absicht oder nicht. Mhm. Ich finde, das wäre eine klare Linie, die man fahren kann, weil sobald man eben einen Torschuss abblockt, finde ich, kann man immer, da sollte man halt nicht mehr Absicht oder nicht sagen, kann man immer auf Elfmeter entscheiden. Diese Szene jetzt speziell ist natürlich so bitter, mit der Verletzung auch noch, dass man sich fast schon als Fußballfan gewünscht hat, dass der Schiri jetzt nicht noch sagt, ja, übrigens, Herr Süle, gute Besserung und gelb für Handspiel, Elfmeter. So, aber es war hart, es war bitter. Ich finde, man kann das und fast schon sollte das auch geben, wenn man eben einen Schuss, der klar auch aufs Tor gehen kann, gehen wird, mit der Hand, die abgespreizt ist in irgendeiner Form blockt, dann muss man eben leider da auf Elfmeter entscheiden. Ich finde es jetzt natürlich auch nicht super, aber ich finde, das wäre eine klare Linie, die man so durchsetzen sollte, weil eben ein Torschuss geblockt wird.
Finde ich gut, kann ich auf jeden Fall mitgehen, finde ich eine schöne Ausführung von dir. Man könnte sie ja die Kukureya-Regel nennen, oder?
Ja, das wäre doch mal ein guter Move. Ich glaube, da sind alle mit einverstanden.
Ja, okay, also einigen wir uns drauf, dass man den schon geben sollte, auch wenn es irgendwie ein komisches Gefühl hinterlässt und einem Niklas Süle natürlich so ein bisschen leid tut, aber ja. Ich verstehe deinen Punkt und finde das tatsächlich auch eine gute Idee zu sagen, und das kannst du ja mittlerweile mit den verschiedenen Kameraperspektiven gut zumindest mal nachvollziehen und fast sicher nachweisen, dass der Ball aufs Tor gegangen wäre. Und dann, vielleicht gibt es da auch irgendeine halbautomatische Technik, wo man sagt, der Ball hat diesen Weg genommen, die ersten Meter, bis er dann geblockt oder abgefälscht wurde, dann kannst du ja auf jeden Fall sagen, wo der eingeschlagen wäre im Tor oder zumindest neben dem Tor und dann ist so beweisen. Von daher,
ja.
Liebe DFL, falls ihr irgendwie noch Tipps braucht, meldet euch.
Immer gerne. So, dann komme ich nochmal ganz schnell zu meinem letzten Verlierer. Haben wir auch schon drüber gesprochen, das ist der FC St. Pauli, ich mach's kurz. Die hätten mehr Punkte holen können da beim Heimspiel gegen Köln. Am Ende steht ein 1-1, was den St. Paulianern nicht so richtig hilft, weil eben da unten gepunktet wurde. Die Bremer sind weggezogen, Gladbach hat zumindest einen Punkt geholt, Köln hat dementsprechend auch einen Punkt geholt. Und St. Pauli hat jetzt eben 5 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, auf die Werderaner, auf 4 Vereine so gesehen. Platz 12 bis 15, alle mit 31 Punkten. Dementsprechend sportlich, klarer Verlierer. Es wäre auch mehr drin gewesen. Sagt, glaube ich, schon genug, dass Marvin Schwäbe vom Kicker als Mann des Spiels ausgezeichnet wurde, der Kölner Torwart. Also bitter, dann so einen späten Elfmeter noch zu kassieren, der war in Ordnung, kann man geben. Abgehakt, sportlich, Verlierer, St. Pauli, bitte.
Ja, du sagst, Rückstand größer geworden auf diese 4 Clubs vor ihnen, aber was finde ich noch viel wichtiger ist, der Vorsprung auf die Wölfe, der ist geschrumpft.
Stimmt.
Weil die eben drunter gewonnen haben und die sind jetzt eben wieder in Reichweite, haben 2 Punkte Rückstand, gleiche Tordifferenz, mehr Tore auch geschossen, deshalb, wenn ich das richtig im Kopf habe, habe ich zumindest so gedacht. Ja, so ist es, das heißt, wenn es so bleiben sollte, wäre man dann bei Punktgleichheit hinter den Wölfen. Aber dafür muss natürlich noch viel passieren. Die Wölfe müssen diese 2 Punkte noch aufholen. Aber es gibt ja eben am 34. Spieltag das direkte Duell. Das könnte krachen. Aber St. Pauli eben, habe ich vorhin schon mal erwähnt, mit das leichteste Restprogramm und Wolfsburg eins der schwierigeren. Müssen auch noch gegen die Bayern. Vielleicht gibt es da wieder Almosen, wenn die Bayern schon Meister sind. Und
nicht unmöglich, sage ich mal so.
Ja, das wäre natürlich, da würden sich alle im Abstiegskampf freuen, wenn da ein bisschen der Wettbewerb verzerrt wird. Und ja, so gesehen, St. Pauli trotzdem angehalten, hier noch zu punkten, denn da ist noch nicht alles durch und gerade die Wolfsburger kommen eben von hinten. Aber klar, du hast gesagt, super bitter, da hinten raus noch den Elfer gegen sich zu kassieren. Vorher gab es ja schon, glaube ich, ein Tor, das aberkannt wurde und dann eben doch dieser Elfmeter. Aber ja. Ein Punkt besser als nichts, aber das wäre natürlich so ein Spiel gewesen, gerade zu Hause, dass man gewinnen hätte wollen.
Ja.
Gut, dann mein letzter Verlierer, es sind die Gladbacher, die letzte Woche, glaube ich, bei dir Verlierer waren, da aus einem bisschen anderen Grund. Sie haben zwar wieder unentschieden gespielt, aber diesmal waren sie, finde ich, klar besser als die Mainzer, haben echt ein gutes Spiel gemacht und einfach ihre Führung nicht ausbauen können. Und dann am Ende eben mit dem Schlusspfiff quasi einen Elfmeter verschuldet, super bitter, den Amiri dann gewohnt souverän reinhaut und das stehst am Ende dann mit einem Punkt da und man fragt sich eigentlich, wie. Die Mainzer hatten schon immer wieder ihre Chancen auch, aber ich fand Gladbach schon überlegen, auch was die Chancenqualität angeht. Tor von Viper in der 87. wurde aberkannt und dann eben dieses ganz, ganz späte Elfmeter-Gegentor. Bitter für die Gladbacher, die eben eins dieser vier Teams sind mit 31 Punkten, hätten sich eben noch auf 33 schrauben können und dann nochmal so einen kleinen Schritt wegmachen können. Aber so sind es eben nur diese fünf Vorsprung auf St. Pauli, die eben Bremen, der HSV und Köln auch haben.
Ja, es ist, war irgendwie so ein bisschen bezeichnend für die Gladbacher Saison. Sie kriegen es nicht über die ganze Zeit und das tut weh. Also diese zwei verlorenen Punkte jetzt, die hätten quasi ja schon den Ausschlag geben können. So muss man noch ein bisschen zittern, so muss man noch ein bisschen gucken und ist eben immer noch mit drin. Das macht ja auch was mit den Köpfen. Auf Mainzer Seite, wir hatten jetzt immer die europäischen Auftritte der Vereine mit angesprochen, haben da tolle Erfolgsgeschichten gehört von den Bayern und von Freiburg. Das Gegenteil war leider der Fall bei den Mainzern. 0-4 untergegangen in Straßburg und das war auch völlig verdient. Also ich habe den Spielbericht gemacht, da war gar nichts von den Mainzern zu sehen. Ganz, ganz schlechte Leistung. Die Straßburger angefeuert von dem heimischen Publikum. Am Ende gab es ja noch so ein bisschen unschöne Szenen. Sehr unschöne Szenen, muss man sagen. Also das war ja fast schon eine Schlägerei. Amiri da mittendrin, weil ein Straßburger Spieler irgendwie das Trikot vor den Mainzer Fans aufgehangen hat. Auch völlig bescheuerte Aktion eigentlich von ihm. Martial Godot. Ich habe dann gesehen, er hat sogar bei Instagram dann auch Bilder davon gepostet, wie er halt so lachend vor den Mainz-Fans steht oder lachend vor Christian Tietz, vor Philipp Tietz, meine ich.
Haben wir nur Hannover im Kopf.
Ja, wirklich. Also der Aufstiegskampf in Liga 2 ist wirklich Wahnsinn. merkwürdig, dass man sich da so profilieren muss. Sei froh, dass du gewinnst. Der hat auch ein tolles Spiel gemacht, der Godot. Aber irgendwie da nochmal draufzuhauen auf die Gegner, die jetzt nichts verbrochen haben. Im Gegenteil, hast du ja gegen sie gewonnen.
Ich glaube, da gab es im Hinspiel ein bisschen Provokation der Mainzer, was ich so habe rauslesen können. Ich habe es nicht gesehen, das Hinspiel, aber es war wohl so, dass die Mainzer da in Straßburg wohl auch ein bisschen provokant gejubelt haben. Deshalb vielleicht das so ein bisschen der Grund. Das muss man dann natürlich umdrehen, ist klar.
Ist klar, also da gibt es gar keine zwei Meinungen. Dann nehme ich alles zurück. Top von Martial Godot. bisschen quatschig da das Ende, aber Straßburg völlig verdient, auch in der Höhe gewonnen. Von Mainz kam da viel zu wenig. Schade, es wäre echt sehr cool gewesen. Und ich hatte auch schon echt große Hoffnung nach dem Hinspielsieg von den Mainzern, dass wir wirklich in jedem europäischen Wettbewerb eine deutsche Mannschaft haben. Das wäre mega gewesen, so jetzt leider nicht. Aber es war trotzdem, glaube ich, eine coole Europa-Saison quasi für die Mainzer in der Conference League. Da kannst du einiges von mitnehmen. Und aus ihrer Sicht zum Glück ist es ja auch in der Liga etwas stabilisiert worden durch Urs Fischer.
Ja, bei solchen Rudelbildungen sagt meine Freundin immer, aber Frauen sind zu emotional. Finde ich sehr passend.
Ja, müssen wir uns ja nicht drüber unterhalten. Männer und Fußball, was da für eine Emotionalität teilweise kommt.
Ja, da brennt alles durch.
Ist ein bisschen Quatsch. Aber ja, sportlich schade für die Mainzer.
Ja, so ist es.
Was auch immer wieder schade ist, Moritz, und ich glaube, da bin ich nicht alleine, ist, wenn sich eine unserer Folgen dem Ende entgegenneigt. Aber auch das ist jetzt gerade wieder der Fall. Es ist schon wieder eine Woche, wo unter der Woche gespielt wird. Ich bin sehr gespannt. Der DFB-Pokal steht vor der Tür. Hast du Tipps noch zum Abschluss?
Also ich glaube, die Bayern können nur gewinnen. Wenn die tatsächlich verlieren sollten gegen Leverkusen, dann wäre das, glaube ich, ein heftiger Dämpfer. Einfach, weil man so lange nicht mehr im Pokalfinale stand oder so lange den Pokal nicht mehr gewonnen hat. Die werden, glaube ich, maximal motiviert sein. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt. Mhm. Leverkusen vielleicht auch so ein bisschen mit einer Trotzreaktion. Und ich glaube, so ein bisschen im Hinterkopf ist es eben schon bei den Bayern, dass du so, wir haben es jetzt echt lange nicht, wir müssen jetzt mal wieder. Die haben schon so einen Druck, den man eigentlich, glaube ich, gar nicht kennt als Bayern-Fan.
Ja, doch, also das ist wirklich genau so. Also auch bei mir als Fan. So. Der DFB-Pokal wiegt inzwischen so viel. Ich will den. Ja,
rent-free. Rent-free ist der in eurem Kopf.
Und man muss ja sagen, in Leverkusen haben sich die Bayern in den letzten Jahren immer schwer getan. Also ich habe auch Respekt und Angst so ein bisschen vor dem Spiel.
Ja.
Weil es halt eben.
Ich sag, die Bayern ziehen es in der Verlängerung.
Boah, okay. Das würde ich im Zweifel nehmen. Also machen wir so.
Und dann Stuttgart-Freiburg?
Boah, finde ich auch 50-50. Beide so gut drauf auch, beide so gute Mannschaften, beide machen so viel Spaß. Ich weiß nicht. Hast du eine Präferenz oder einen Favoriten?
Also ich glaube, dadurch, dass Stuttgart zu Hause spielt, ist es dann doch etwas deutlicher als vielleicht andersrum. Mhm. Also ich fand auch jetzt wieder bei dem Spiel in München, was Führig da wieder für ein Führungstor macht, der hat auch so ein Selbstvertrauen gerade, bei dem läuft es wieder so gut. Ich glaube, die sind gerade echt so gut in Verfassung, dass Freiburg die nicht stoppen kann. Aber Freiburg die letzten Jahre immer eine gute Pokalmannschaft, von daher schon offen. Aber ich sag, Stuttgart gewinnt 3-1.
Okay, dann will ich da auch gar nicht widersprechen, kann ich mir auch gut vorstellen. Es ist
so ist fein.
Ja, es wäre halt krass. Also Stuttgart zweimal im DFB-Pokalfinale hintereinander. Vielleicht als möglicher Spielverderber für die Bayern. Leverkusen mit der Chance auf Rettung einer durchwachsenen Saison. Und Freiburg mal wieder ins Pokalfinale. Alles tolle Geschichten. Finde ich ein sehr cooles Halbfinale. Bin sehr gespannt. Und wir werden sicherlich drüber reden in der nächsten Woche. Ich freue mich drauf, Moritz. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis nächste Woche.
Danke dir, Anton. Danke euch. Und wer die 100. Folge noch nicht gehört hat, gerne mal machen. Ist ein bisschen was anderes als sonst. Wir zeigen auch mal ein bisschen was von uns. Unsere ehemaligen, bisherigen Gäste kommen mal wieder zu Wort. Von daher lohnt sich auf jeden Fall. Hört mal rein, falls ihr es noch nicht getan habt. Bis bald und ciao.